herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzia-Podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Redaktion in diesen Podcasts einem bestimmten Thema.
Dieses Mal haben wir das DKM-Spezial.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Die Woche. Heute haben wir ein DKM-Spezial für Sie. Denn wie wir die letzten Male schon angekündigt haben, führten wir bzw. der gute Scholle auf der Messe einige Interviews. Und die wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.
Im Sonderpodcast heute haben wir schon mal 3 Interviews für Sie. Im nächsten Sonderpoddy kommen nochmal 3 weitere. Und mit wem habe ich da gesprochen?
Mit Christian Nuschele von der Standard Life geht es um das große, heiße Thema Ruhestandsplanung.
Markus Langer von der Fondsgesellschaft ÖkoWorld erklärt uns die neuen günstigen Anteilsklassen der Fonds und neue Produkte.
Und mit Jürgen Dörendahl und Thomas Dudkiewicz von der Personalberatung Le Groupe Bleu geht es darum, wie man gute Leute findet.
Im Gespräch.
Kommen wir zum ersten Gespräch. Beim Versicherer Standard Life steht die sogenannte Ruhestandsplanung sehr hoch im Kurs. Worum geht es darin eigentlich? Welche Zielgruppe peilt Standard Life damit an? Und wie können sich Makler an das Thema herantasten? Das alles erklärt uns Christian Nuschele, der den Vertrieb in Deutschland und Österreich leitet.
Hallo Christian, schön, dass du wieder bei uns bist.
Ich freue mich auch. Hallo, grüß dich.
Wir möchten uns ganz gerne über Ruhestandsplanung unterhalten. Warum eigentlich über Ruhestandsplanung?
Weil wir uns ganz, ganz viel über Ruhestandsplanung unterhalten und auch Gedanken machen. Wir spezialisieren uns auf dieses Thema, weil zum einen die Zielgruppe unglaublich stark wächst. Ja, alle Babyboomer, die so langsam Richtung Ruhestand sich entwickeln.
Ich dachte, die werden immer weniger.
Ja, die werden nicht weniger. Die werden erstmal ganz, ganz viel mehr. Ne? Ganz, ganz viel mehr, zumindest in den rentennahen Jahrgängen. Und da gilt es natürlich, Weichen zu stellen für den Rest des Lebens. Ja, und dieses Geschäftsfeld, dieses Beratungsfeld wird unserer Erfahrung nach noch viel zu wenig beachtet.
Ab wann muss man denn die Weichen stellen?
Wir empfehlen es grundsätzlich so ab dem 45., 50. Lebensjahr. Also du weißt es ja selber, ne? Du siehst, dein Leben hat sich entwickelt, ist vielleicht wie geplant gelaufen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz wie geplant.
Geht so.
Ja, wie genauso. Aber unterm Strich bin ich ganz zufrieden damit. Aber der springende Punkt ist, es hat sich einiges an Klarheit geschaffen, ne, wo es weiter hingehen soll. Die Zukunftspläne sind deutlich konkreter. Die finanziellen Planungen sind hoffentlich auch ein Stück weit aufgegangen. Ja, und jetzt gilt es dann, Bilanz zu ziehen und nochmal zu überlegen, wie war denn meine Vorsorge-Journey bisher? Ja, wie bin ich denn investiert? Wie muss ich investieren, um das, was kommen soll, denn tatsächlich auch bestreiten zu können? Du hörst schon, ne? Es geht viel in Richtung Finanzplanung. Ja, welches Geld ist wofür bestimmt? Muss ich vielleicht nochmal irgendwo ergänzen? Will ich Erben schenken, mit in die Planung aufnehmen? Was sollen meine Kinder mal bekommen? Was will ich selber ausgeben? Welche Träume möchte ich mir noch erfüllen? Ja, wo möchte ich leben? Ja, und wie möchte ich leben? Ganz, ganz viel, was gar nicht erstmal mit Finanzberatung zu tun hat, sondern mit Lebensplanung muss geklärt werden. Und dann muss das Finanzielle eben auch drüber gelegt werden. Und es muss dann einfach auch dazu passen. Und das macht ein Ruhestandsplaner. Ja, er hört genau hin, er skizziert die Pläne und steigt dann, wenn er gut ist, tatsächlich auch in die finanzielle Seite entsprechend ein.
Aber die Grundsteine, die lege ich ja schon deutlich früher für die ganze Sache, oder?
Klar. Ich sollte in jungen Jahren, also idealerweise da, wo ich meine Karriere beginne, natürlich eine Altersvorsorgeplanung machen. Aber Hand aufs Herz, mit 20 hast du nicht gewusst, weil dein Leben mit 65 ausschaut. Also nicht mal, wie es mit 40 ausschaut. Ne? Deswegen ist Altersvorsorge immer so, man legt das zur Seite, was man gerade erübrigen kann. Ja, man arbeitet auf eine fiktive Versorgungslücke hin und hofft, dass man steuerlich die richtigen Entscheidungen trifft. Machen ganz viele, ne? Aber es ist ein Einstieg. Ne? Und irgendwann dann, wenn ich so auf das 50. zusteuere, muss ich mal gucken, ne? Wie weit bin ich denn damit gekommen? Wie ist meine Wohnsituation? Sind meine Pläne bisher aufgegangen? Und wie schauen die Pläne für den Rest des Lebens aus? Und die Erfahrung zeigt, dass man da schon sehr, sehr viel konkreter weiß, was die nächsten 10, 15, 20 Jahre denn noch so bringen sollen.
Das heißt, wenn ich so Mitte 20 bin, dann schieße ich erstmal so in den Nebel rein und dann irgendwann lichtet der sich so ein bisschen und dann wird das Bild schärfer sozusagen.
Das ist ein schönes Bild, ja. Schön ausgedrückt. Würde ich auch schon so sehen.
Was ist denn, wenn ich mit Mitte 40 Mitte 40. Wenn ich dann mit Mitte 40 merke, verdammt, ich habe zu wenig Grundlagen, kann ich da noch irgendwas retten? Also ab wann kann man nichts mehr retten? Was ist noch zu retten?
Man kann immer was retten. Es gilt immer, irgendwo einen Finanzplan aufzumachen. Natürlich kannst du mit 45 keine Bäume mehr ausreißen, ja, was die Finanzplanung bis 60 angeht. Aber überlegen mal, was wir für eine Lebenserwartung haben. Also auch mit 45 nochmal einzusteigen, nochmal zu ergänzen mit einem kostengünstigen Sparplan. Vielleicht auch die bisherige Allokation überprüfen. Passt es vom Risiko und von den Ertragschancen her? Das muss man schon tun. Und dann halt hinter Plan steckt ja auch ein gesundes Stück Realismus. Man muss dann halt auch überlegen, was kann ich mir leisten? Man muss sich ehrlich machen, aber man muss sich vor dem Berater auch nackig machen, wenn man so will. Da gilt es, alles auf den Tisch zu legen, durchzudiskutieren, zu analysieren und dann eben zuzuordnen. Ja, was soll die nächste Lebensphase bringen? Was brauche ich dafür? Was fehlt mir? All das ist Gegenstand der Ruhestandsplanung.
Jetzt ist aber dann die Frage, was bringt das unseren Vermittlern, Maklern, die hier zuschauen? Warum sollten die dann denn solche Ruhestandsplanungen, ich meine, so eine 40 Jahre laufende Rentenversicherung ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber warum sollten die in die Richtung gehen?
Also, das ist eine Zielgruppe, die wahnsinnig schnell wächst. Ne? Und es war schon immer gut, sich mit wachsenden Zielgruppen auseinanderzusetzen.
Stimmt, ja.
Zweitens ist es eine tendenziell vermögende Zielgruppe. Ne? Nicht immer, ne? Aber es gibt durchaus, es ist die Bevölkerungsschicht, die tatsächlich Geld zur Verfügung hat, die aber dann auch erben wird, ja, in ganz, ganz vielen Fällen. Das heißt, da gibt es also auch Masse, mit der ich arbeiten kann. Ja. Und es lohnt sich. Ja, wir unterstützen als Standard Life Maklerinnen und Makler auf dem Weg zur Ruhestandsplanung. Also nicht zur eigenen, das auch manchmal, aber eben sich diese Zielgruppe zu erschließen. Ja, wir trainieren die. Meine Vertriebsmitarbeiter sind Unternehmensentwickler für Vermittlerbetriebe. Die sind Investmentspezialisten und sind zertifizierte Ruhestandsplaner.
Wie sieht denn so ein Training dann aus?
Ja, das sind 1-, 2-, 3-tägige Trainings, je nachdem, wofür man sich entscheidet, bei verschiedenen Instituten, wie Going Public beispielsweise, um sich die Grundlagen zu erarbeiten. Und dann sind meine Leute darauf spezialisiert, eben auf diesen Grundlagen, die sie aus der eigenen Ausbildung auch kennen, mit den Partnern zu diskutieren, wie komme ich an die Zielgruppe ran, welche Beratungstools muss ich mir zulegen, über welche Themen muss ich sprechen, wie schauen Produktlösungen aus, die ich hier sinnvoll entsprechend einschätzen kann, wie baue ich so eine Community, ja, wo ich mich nicht nur mit Gleichgesinnten austauschen kann, um mir die Zielgruppe zu erarbeiten, sondern ich brauche einen Steuerberater, man sollte über Testamente sprechen, das heißt also Notare irgendwo im Netzwerk und so weiter sind da ganz sinnvoll. So kann man sich das vorstellen.
Ist aber eine Menge Holz, oder?
Ja, aber wir haben durchaus Partner, die aufgrund dieser Trainings, die mit uns gemacht wurden, natürlich auch mit ganz viel Eigeninitiative, um Gottes Willen, aber auch mit den Ideen, die wir da entsprechend mit eingebracht haben, die Umsätze vervielfacht haben.
Gibt es denn irgendwelche Maßnahmen, die so in der Ruhestandsplanung dann so richtig Pflicht sind, die eigentlich immer zu machen sind?
Ja, das ist tatsächlich das Wichtigste ist, ganz ehrlich aufzudecken, was an Geld da ist und was an Geld vielleicht noch zu erwarten ist. Und das zweite Thema, das fällt nicht vielen leicht. Ne? Über Geld spricht man nicht so gerne. Ne?
Ja, das ist ein deutsches Ding.
Ja, ist ein ganz, ganz schwieriges Ding. Ne? Und dann auch die Familie einzubeziehen. Das ist so ein zweites Thema, das ich unglaublich wichtig finde. Ja, nicht, weil es so ein Steckenpferd von mir ist, sondern weil wir es aus vielen, vielen Beratungssituationen kennen. Da geht's drum, was werde ich mal erben? Da geht's drum, was will ich meinen Kindern vererben? Da gehört spätestens nach 2-3 Gesprächen, vorbereitenden Gesprächen auch ein größerer Teil der Familie an den Tisch, um gemeinsam über den Plan zu sprechen. Und auch das ist so eine Schwelle, über die es zu kommen gilt. Das tun Familien viel zu selten. Ja? Und ein Ruhestandsplaner, der kann das extrem positiv beeinflussen.
Und ihr bringt denen bei, wie die das dann hinkriegen, über diese Schwelle zu gehen.
Ja, ich glaube, wir nehmen ihnen eher die Angst, das wirklich anzusprechen und das wirklich zu tun.
Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, wie es weitergeht mit der Ruhestandsplanung. Hast du denn die Weichen alle schon gestellt?
Touché, ne? Der Schuster und seine Schuhe.
Ich auch. Okay, wir fangen gleich morgen damit an. Und ich bedanke mich für deine Auskünfte. Und dann hoffen wir, dass wir unsere Zuschauer auch da ein kleines bisschen für sensibilisiert haben, inspiriert haben, mal in Richtung Ruhestandsplanung zu gehen. Vielen Dank.
Im Gespräch.
Die Fondsgesellschaft ÖkoWorld ist Vorreiter, wenn es um nachhaltige Aktienanlagen geht. Doch die haben zuletzt etwas an Zuspruch verloren. Sales-Direktor Markus Langer erklärt uns nun, wie ÖkoWorld reagiert und, nicht zuletzt mittels künstlicher Intelligenz, sein Geschäft und Management weiterentwickelt. Und was die neuen Anteilsklassen der bekannten Aktienfonds können. Denn die sind wirklich günstig.
Hallo Markus, schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier. Ich
freue mich auch. Und wir haben ja ein Thema mitgebracht, ÖkoWorld 2.0. Das unterteilen wir mal in drei Unterthemen. Und wir beginnen mit neuen Investmenttranchen von euren bekannten Investmentfonds. Erzähl mir mehr. Was sind das für Tranchen?
Ja, wir haben bei unseren bekannten Fonds, und zwar speziell bei dem ÖkoWorld ÖkoVision Classic, bei dem Klima und bei dem ÖkoWorld Growing Markets, zwei neue Tranchen je Fonds aufgelegt, eine V- und eine VV-Tranche, die wir auf ganz speziellen Wunsch unserer Versicherungspartner aufgelegt haben und der Partner die Vermögensverwaltung in Fonds machen.
Warum haben die danach verlangt? Was wollten die?
Unsere bisherigen Fonds hatten alle eine Performance-Fee. Und mit der Performance-Fee fielen wir 2017 bei einigen Versicherern aus dem Universum heraus, weil natürlich Versicherer gesagt haben, wir möchten ein einheitliches Universum der Fonds haben. Und mit der Performance-Fee waren wir für Rürup nicht geeignet. So, und das können wir jetzt tun, denn ohne Performance-Fee sind unsere Fonds auch Rürup geeignet. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt natürlich, die Aufsicht, die BaFin speziell, hat sehr stark reguliert oder hat sehr stark eingegriffen und nimmt die Versicherungsgesellschaften mehr in die Pflicht, dass der Kunde, dass der Versicherungsnehmer am Ende oder auch wenn das zwischendurch aufsteigt, eine vernünftige Performance erzielen kann. Und da werden Tranchen gesucht, die ein bisschen preiswerter sind. Und deswegen haben wir eben uns entschieden, auch neue Tranchen aufzulegen.
Die BaFin hat sich auf das Preisthema echt eingeschossen, ne? Auch mit dem Merkblatt und sowas. Ne?
Genau, das Merkblatt ist es, ganz genau. Und das hat schon dazu geführt, dass einige andere nachgucken. Und wir wollen jetzt nicht der Klotz sein, der dann die Versicherungsgesellschaften irgendwann hindert, dass sie sagen, wir können den Fonds nicht mehr weiter in der Palette halten.
Ja, Markus, dann lass mich jetzt mal ganz schwer vermuten, die neuen V-Tranchen haben geringere Managementgebühr als die alten, als die bekannten Tranchen.
Genau, die neuen Fonds haben eine geringere Managementvergütung als die bekannten Tranchen. Die Management-Fee wird bei 0,94% liegen. Allerdings werden auch alle neuen Tranchen keine Retrozessionen haben. Das heißt, es wird keine Rückvergütungen geben mehr an die Versicherer. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt natürlich, wir werden die Performance-Fee herausnehmen komplett. Das heißt also, wir rechnen mit der TER von etwa 1,35%.
Diese Gesamtkostenquote, ist das nicht schlecht für die Versicherer, wenn die Rückvergütung rausfällt?
Für die meisten heutigen Tarife ist das nicht schlecht. Die meisten neuen Tarife geben sowieso Rückvergütungen komplett 1:1 an den Kunden weiter. Manche geben es direkt an den Kunden weiter, manche vermischen das und teilen das dann eben unter dem gesamten Kundenbestand auf. Aber wie es auch gemacht wird bei den neuen Tarifen, ist es fast immer so, dass eben entsprechend die Rückvergütung weitergegeben werden.
Und dann kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu diesen ganzen vertrieblichen Sachen. Die müssen ja dann, die neuen Tranchen müssen ja dann in die Investmentpaletten der Versicherer, die müssen die dann die Fondstranchen austauschen oder wie läuft sowas dann?
Also die Versicherer müssen die Tranchen nicht austauschen, die haben ja natürlich die Tranchen drinne. Aber die Versicherer werden wird daran gelegen sein, natürlich für den Kunden das beste Produkt rauszufinden. Und das neue oder die neuen Tranchen sind natürlich für den Kunden schon deutlich besser. Und deswegen wird es einige Versicherer geben, die dann wahrscheinlich die alten Tranchen gegen den, oder die bekannten Tranchen gegen die neuen Tranchen austauschen werden, ja.
Das machen die dann Versicherer sozusagen?
Das machen die Versicherer. Die werden das in Absprache mit uns machen. Wir haben auch alle Versicherer angesprochen, alle Partner. Wir haben natürlich sehr viele Partner, die den Classic in ihrer Portfolio, in ihrer Produktpalette haben. Aber eben auch der Classic oder der Growing Markets sind, aber auch der Klima oder der Growing Markets sind natürlich drin. Ne? Und entsprechend werden natürlich einige Partner auch dann eben die bekannten Fonds austauschen, ja.
Und dann vermute ich jetzt mal, ihr kommt dann auch in die Rürup-Rentenpaletten rein, Basisrente, ne?
Genau, damit, dass wir keine Performance-Fee mehr haben, qualifizieren wir uns auch für Rürup. Das ist der Punkt. Es gibt ein paar Versicherer, die verabschieden sich sanft von Rürup, aber dafür spielen sie ein paar andere intensiver. Und da hoffen wir schon, dass wir da dabei sein können und werden. Und so haben wir eben zwei Sachen, die wir tun. Auf der einen Seite ist es so, dass wir mit den bekannten Partnern sprechen, die unsere Fonds schon platziert haben. Und den bieten wir an zu tauschen. Das werden die auch tun. Und das wird auch für die Kunden ganz schmerzfrei geben, weil das die Versicherer mit einem Knopfdruck machen können. Die werden zwar die Kunden anschreiben und informieren, aber das ist Arbeit des Versicherers. Aber wir hoffen natürlich auch, dann wieder bei den Versicherern zurückzukehren, die sich von uns 2017 verabschiedet haben oder bei denen, wo wir noch gar nicht waren. Und ich glaube schon, auch da sind inzwischen Gespräche geführt worden. Da sehen wir gute Chancen, dass wir uns dann noch breiter aufstellen.
Oh, klingt ja schon mal ganz gut. Steht das V in V-Tranche für Versicherung oder wofür?
Das könnte man fast annehmen, ja.
Irgendwie liegt es ein bisschen auf der Hand. Für welche Fonds, ich glaube, du hast es vorhin schon so ein bisschen gesagt, für welche Fonds gibt es schon die V-Tranchen und wird es die dann für alle fünf geben?
Also es gibt sie aktuell für den ÖkoWorld ÖkoVision Classic, es gibt sie für den Klima und es gibt sie für den Growing Markets. Das Ganze, die stehen seit etwa einer Woche, seit fast zwei Wochen zur Verfügung. Dann wurden sie aufgelegt. Und wir werden auch für die bekannten Fonds, die noch fehlen, also in dem Fall ist es dann der Rock'n'Roll und der Water, auch für die Fonds werden wir dann entsprechende Tranchen rausbringen. Vielleicht noch ein Unterschied. Die V-Tranche ist die Tranche für institutionelle Kunden und die V-Fort-Branche ist die Kunden für Retail-Kunden. Also auch da kann man noch tauschen, wie man möchte.
Okay, dann haben wir das auch schon geklärt. Genau. Dann bewegen wir uns mal jetzt mal von den bekannten Fonds zu neuen Produkten. Du hast was mitgebracht?
Ich habe schon ein bisschen was im Topf, was angerührt wird. Ja,
klingt lecker.
ÖkoWorld hat ja 2012 den letzten neuen Fonds rausgebracht. Das war der Growing Markets. Jetzt haben wir 2025, nächstes Jahr 2026. Und natürlich hat sich die Zeit geändert. Deswegen haben wir zum einen bei den alten Fonds angepasst, aber wir haben natürlich auch gesehen, dass der Markt hin und wieder neue Lösungen braucht. Und bei den neuen Lösungen haben wir uns einige Dinge ausgedacht. Also zum einen werden wir einen aktiv gemanagten ETF im nächsten Jahr herausbringen mit einer deutlich geringeren Kostenquote. Wir haben auch Gedanken an einem passiven ETF, einem, ich sag mal, ÖkoWorld-Index.
Der wirklich einen Index nachbaut.
Der dann einen eigenen ÖkoWorld-Index hat zum Beispiel. Also es gibt viele Gedanken, die da gespielt werden können. Und last but not least werden wir auch einem Wunsch nachkommen, den viele Partner uns schon oft gestellt haben. Wir sind oft gesagt worden, warum habt ihr nicht einen Fonds, in dem auch Gesellschaften sind, die noch nicht ganz so weit zahlend sind, wie ihr das gerne hättet. Also die auf dem Weg dorthin sind, also ein Transitionsfonds. Wir werden also auch einen Transitionsfonds auflegen im nächsten Jahr, relativ schnell, vielleicht sogar schon im ersten Quartal. Und glauben, dass wir dann dort auch die Partner ansprechen können, die bisher gesagt haben, ich brauche es nicht ganz so streng, aber ich hätte schon gern die ÖkoWorld-Qualität. Und das wollen wir den Kunden bieten. ÖkoWorld-Qualität in einem Fonds, der eine andere Brille, eine Nachhaltigkeit sich drauf hat. Aber noch immer mit Sicherheit zu den strengsten Kriterien gehören wird, die am Markt gespielt werden.
Aber sozusagen die auf dem Weg dorthin sind, sozusagen, ne? Transition.
Genau, wir werden die Unternehmen suchen oder suchen die Unternehmen, die auf dem Weg dorthin sind, wo wir das gerne hätten, die vielleicht in 2-3 Jahren soweit sind, aber für die aktuelle Fondspalette noch nicht so weit sind. Und deswegen, wenn unser Unternehmen das glaubhaft nachweisen kann und wir das auch glauben, dass das Unternehmen das wirklich ernst meint, dann bieten wir die Chance, eben in diesen Fonds dort reinzukommen. Was natürlich auch zur Konsequenz hat, dass wir das Fondsuniversum deutlich ausweiten werden. Also das Universum der Unternehmen, die bisher in unseren ÖkoWorld-Fonds zur Verfügung steht, das steht so knapp bei 1500 Unternehmen inklusive Staatsanleihen.
Sind die sauberen, so, also die nachhaltigen schon, ne?
Das sind die, von denen wir behaupten, dass sie ethisch, ökologisch und sozial unseren Ansprüchen entsprechen. Und das werden wir jetzt ein Stückchen ausweiten. Mit dem Transitionsfonds werden wir wahrscheinlich irgendwo zwischen 2.000 und 3.000 Unternehmen dann zur Verfügung haben, speziell für diesen Fonds. Bei den alten wird sich gar nichts ändern. Bei den bekannten Fonds wird sich gar nichts ändern. Nur bei dem neuen Fonds wird das Universum entsprechend breiter sein.
Ist ja sauber verdoppelt, würde ich mal sagen. Habe ich ganz flink gerechnet. Wie wollt ihr da hinterherkommen? Holt ihr neue Leute? Baut ihr aus? Nutzt ihr Technik?
Alles dreimal ja. Genauso wird es sein.
Treffer.
Genauso wird es sein, ja. Wir werden unser Portfolio-Management und weitere Personen aufstocken. Das muss auch ganz einfach sein. Und wir werden zum 15. November einen Portfolio-Manager hinzugewinnen oder haben hinzugewonnen, der aktuell einen 5-Sterne-Morningstar-Fonds managt. Nicht so groß, 50 Millionen, aber immerhin 5-Sterne-Morningstar. Und da freuen wir uns sehr drauf. Und der ist auch sehr affin und sehr gut unterwegs im Bereich Integration von KI-Tools oder von KI allgemein. Und da gerade so eine kleine Gesellschaft wie wir sind, sehen da doch große Vorteile in der Zukunft, einen großen Schritt vorwärts zu machen. Wenn man sich überlegt, dass wir vielleicht jetzt 1500 Unternehmen irgendwo screenen müssen und demnächst vielleicht 2000 oder 3000 screenen müssen,
eben,
dann brauchst du natürlich andere Prozesse. Und mit einer KI kann man solche Prozesse natürlich deutlich besser, deutlich schlanker machen und deutlich effizienter gestalten. So, und das wird der Punkt sein, wo wir als nächstes im Unternehmen einiges aus- und aufbauen.
Kann die KI auch schon Geschäftsberichte lesen eigentlich?
Jetzt bin ich nicht der KI-Spezialist, aber ich meine, die kann das ja. Die kann Geschäftsberichte lesen und die kann die auch zusammenfassen.
Und schläft nicht dabei ein.
Und schläft nicht dabei ein, ganz genau. Die KI kann sehr viel, aber sie kann natürlich auch Märkte screenen. Sie kann Märkte screenen. Man muss halt nur sagen, was die soll. Die kann Märkte screenen nach Unternehmen, nach Branchen, nach Sektoren. Und das ist halt eine Arbeit, die sonst sehr, sehr aufwendig ist. Und die kann halt, wenn man sie gut programmiert, kann die das doch dann sehr effizient auch abends oder wöchentlich ausweisen. Und natürlich können wir dann entsprechend auch unsere bisherigen Partner wöchentlich oder monatlich mit News zu den Fonds deutlich besser informieren. Was war im Fonds passiert? Welche Unternehmen waren gut? Was momentan eben dann doch will, sehr viel händische Arbeit ist im Portfolio-Management.
Aber von Anlegern auch stets gern gesehen wird, ne? Was ist los mit meinem Geld?
Von Anlegern und natürlich auch von den Vertriebspartnern gerne gesehen wird, damit es eben Anleger erklären können, ganz genau. Ja, und das ist so ein Punkt, wo wir auf alle Fälle auch wieder stärker unterwegs sein werden wollen und das auch tun.
Okay, klasse. Dann werden wir eine ganze Menge von euch sehen. Neue Fonds, wann soll der neue Fonds doch gleich kommen?
Noch im ersten Quartal wird der neue Transitionsfonds kommen und im zweiten Quartal dann vermutlich das ETF, was als erstes in der Planung ist. Ja, und so sind es wirklich drei Punkte, die man der ÖkoWorld 2.0 haben kann. In den bekannten Fonds neue Tranchen, die den Fonds in der Versicherungspolitik deutlich attraktiver machen. Das ist der erste Part. Dann der zweite Part natürlich dann der Transitionsfonds mit der Ausweitung des Universums auf deutlich mehr Titel, fast Verdopplung. und natürlich eben der Ausbau im Portfolio-Management und die zeitgemäße Integration von KI, das muss man einfach so sagen.
Dann sage ich mal vielen Dank, lieber Markus, für die guten Nachrichten und dann schauen wir mal, wie es bei euch weitergeht. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen.
Im Gespräch.
Jürgen Dörendahl und Thomas Dudkiewicz leiten die Geschäfte der Personalberatung Le Groupe Bleu, weshalb sie sich mit der Fachkräftesituation in der Versicherungsbranche super auskennen. Sie erklären uns nun, wie Fachkräftemangel und Entlassungswellen überhaupt zusammenpassen und wie man heutzutage wirklich gute Leute findet. Hören wir mal rein.
Hallo Thomas, hallo Jürgen.
Hallo.
Grüß dich, hallo.
Und jetzt müssen wir unsere Zuschauer erst ein bisschen abholen. Was macht denn eigentlich Le Groupe Bleu?
Le Groupe Bleu ist eine Personalberatung, die spezialisiert ist auf die Assekuranz. Wir haben vor über 20 Jahren angefangen, uns erstmal auf die Industrieassekuranz zu spezialisieren, sind aber in den letzten Jahren auch immer mehr in Richtung Personenversicherungsgeschäft oder Composites, wie man so schön sagt, gekommen. Deswegen sind wir auch hier, auch nicht zum ersten Mal. Ich glaube, jetzt das dritte oder vierte Mal schon. Also insofern macht uns Spaß und deswegen freuen wir uns auch über die Einladung. Herzlichen Dank.
Ja, und wenn ich Personalwesen höre, dann höre ich erstmal Probleme, der Fachkräftemangel. Was ich tatsächlich nicht so richtig verstehe, ist der vielbeklagte Fachkräftemangel auf der einen Seite und auf der anderen Seite freigesetzte Mitarbeiterentlassungen. Wie passt das zusammen?
Ja, man muss das Versicherungsgeschäft ein bisschen differenzierter betrachten. Das Industrieversicherungsgeschäft ist sehr, sehr individuell geprägt, wo auch nach wie vor eine hohe Nachfrage nach Fach- und Führungskräften vorhanden sind. Das standardisierte Personengeschäft, da gibt es sicherlich in den letzten Jahren immer mehr Abgänge zu verzeichnen, weil gewisse Prozesse auch mit der künstlichen Intelligenz ersetzt werden oder ersetzt worden sind. Das merkt man in Schadenprozessen, die schon sehr KI-gesteuert sind und auch in anderen Bereichen.
Kann man denn diese beiden Trends irgendwie ein bisschen verknüpfen? Also die Leute, die auf der einen Seite entlassen werden, auf die andere Seite rüber schaufeln, nenne ich es mal?
Ja, das ist relativ schwierig, muss man sagen, weil im Industriegeschäft oder im großen Industriegeschäft Spezialkenntnisse einfach erforderlich sind. Aus dem internationalen Bereich teilweise, so eine Police im Haftpflichtbereich, die umfasst dann mehrere Seiten. Und jemand, der aus dem reinen Personengeschäft kommt, hat eine relativ hohe Eingewöhnung dann, bis er dann wirklich auch wirksam werden kann und als fundierte Fachkraft auch wahrgenommen wird in dem Segment.
Okay, um mal ein Bild zu bekommen, wie groß ist denn der Personalmangel im Industrieversicherungsgeschäft?
Du meinst jetzt so in Prozenten zum Beispiel oder?
Ja, in Prozenten oder in Zahl der Unternehmen, die suchen oder so.
Also Unternehmen suchen eigentlich allesamt. Also wenn wir jetzt mal gerade die Versicherer uns anschauen, werden immer Underwriter gesucht. Also das sind ja die Menschen, die bei einem Industrieversicherer dafür verantwortlich sind, dass das Wording richtig ist, also sprich der Vertragstext. Und zweitens aber auch, die sich um die Prämien kümmern, also die dann auch entscheiden, wie teuer ist das Risiko. Und es ist jetzt nun so, wir haben ja viel darüber gehört und es ist tatsächlich so, dass jetzt durch die Generation, die jetzt in den nächsten Jahren zunehmend in den Ruhestand geht, also die sogenannten Babyboomer, ich bin einer davon.
Oho,
ja, auf jeden Fall, die in den Ruhestand gehen, wird das Problem ja noch größer werden. Man hat versucht, auch das Underwriting, ich nenne es mal, zu industrialisieren, ja. Also das heißt, im Grunde genommen ein bisschen das so anzugehen, ja, dass es eben auch über sogenannte Insurtechs, sage ich mal, etwas schlanker gehalten werden kann. Es hat sich aber bisher zumindest nicht realisieren lassen. Also insofern kann man sagen, dass im Industrieversicherungsbereich der Bedarf in den nächsten Jahren groß bleiben wird, auf jeden Fall. Und es wird so sein, dass im Bereich Lebens- oder überhaupt Personenversicherung, dazu gehört ja auch die Krankenversicherung, aber auch das standardisierte Composite-Geschäft, also ich sag mal, die Versicherung, die du für dich zu Hause abschließt, deine Hausrat, deine Haftpflicht, ja, und so weiter. Das sind Dinge, die lassen sich halt nun mal sehr gut standardisieren. Du erinnerst dich, wenn du deine Haftpflicht ausfüllst, das ist so ein vorgefertigtes Dokument,
ja,
wo alles schon drin steht. Dann wird dein Name links eingetragen und dann welcher Tarif wird angekreuzt und das war's. Und du kannst dir vorstellen, das kann man auch, sage ich mal, in der Verarbeitung dann sehr schnell machen. Und da geht natürlich mit der KI, leider Gottes für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geht da leider sehr viel. Ja, und insofern, und um deine Frage nochmal zu beantworten, kann man diese Menschen denn nicht nehmen? Ja, der Thomas hat ja auch schon was dazu gesagt. Und sie einfach schlau machen oder fit machen für dieses Umschulen. Ja, für die Bearbeitung dessen, worüber wir gerade gesprochen haben, wirst du ein paar Wochen brauchen, dann kannst du es. Für das andere wirst du nach 4-5 Jahren noch nicht das Know-how haben, das du 100% weißt. Das heißt, es geht gar nicht so einfach und so schnell.
Das ist schade. Jetzt würde ich mal gerne eure Rolle da ausloten. Also kommen Arbeitnehmer zu euch und sagen, ich suche einen neuen Job, oder kommen Unternehmen zu euch und sagen, ich suche neue Leute? Was überwiegt?
Überwiegt, dass die Unternehmen uns exklusiv mandatieren mit einer gezielten Suche und dann wir dann aktiv werden und unser Netzwerk anzapfen, Leute ansprechen im Markt, die genau diese Position beim Wettbewerber ausfüllen und somit dann auch schnell für unseren Mandanten wirksam werden können. Ja.
Seid ihr die bösen Leute, die Leute wegholen?
Ja, was heißt wegholen? Ja, wir sprechen sie an und schaffen Optionen im Markt, natürlich. Ja, und sind sowohl Sparringspartner für die Unternehmen, aber auch für die Kandidaten im Markt, um gewisse Marktwerte zu testen. Wir begleiten Menschen innerhalb der Assekuranz in ihrer beruflichen Weiterentwicklung, kann man sagen. Ja, das ist ja dadurch, dass wir sehr, sehr spezialisiert sind, halten wir den Kontakt zu den Kandidaten und Kandidatinnen und können dann eben bei passenden Angeboten auf sie zugehen. Andersrum ist es aber auch genauso. Kandidaten kommen auf uns zu und fragen uns mal nach einer Einschätzung aus dem Markt, wie wir das sehen, wie die Gehaltsentwicklung sehen, was für Trends es gibt im Markt. Und so können wir beide Seiten eigentlich ganz gut bespielen.
Ja, aber um deine Frage zu beantworten, ja, wir sind die Bösen. Also die Leute wegholen, ja, irgendeiner muss es tun. Das ist der Grund, warum es uns gibt, weil der Personalberater spricht die Leute an, die noch keine innere Disposition für einen Wechsel haben. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe mir gerade überlegt, ich möchte gerne was anderes machen, was Neues machen, ich möchte mich weiterentwickeln, dann guckt er so, sage ich mal, auf dem Stellenmarkt sich um, was gerade so digital angeboten wird, und bewirbt sich. Uns beauftragt man dann, wenn eben diese Leute nicht in ausreichendem Maße auf das Unternehmen zukommen, sondern dann umgekehrt der Weg gegangen wird, dass man auf diese Menschen zugeht. Das heißt, wir identifizieren die Leute, dann sprechen wir sie an, dann versuchen wir sie zu begeistern und für diese Stelle zu gewinnen. Aber es war schon immer interessanter, für die dunkle Seite der Macht zu arbeiten, um das klar zu sagen. Also insofern,
Schurken sind immer die spannendsten.
Ja, absolut. Ja, und ich weiß, dass es natürlich auch Menschen gibt, die sagen, Mensch, Headhunter ist ja schon so ein Begriff. Ne? Es gibt also Kollegen von uns, die den gar nicht mögen.
Extra nicht benutzen.
Ja, aber wir können mit dem ganz gut leben, muss ich sagen. Und wir haben auch gemerkt in den letzten Jahren, dass auch zunehmend für Positionen, auch im qualifizierten Backoffice sogar, also Positionen, also man muss wissen, in der Industrieassekuranz zum Beispiel, werden auch gute Gehälter im Bereich Backoffice bezahlt, 50, 60, 70.000 Euro. Aber auch da werden gerne schon Headhunter eingesetzt. Gerne in Anführungsstrichen, müssen eingesetzt werden, weil der Fachkräftemangel, sage ich mal, sehr stark geworden ist, eben in dem Bereich. Und Unternehmen versuchen ja auch dagegen zu steuern, indem sie selber Recruiter einstellen, also sogenannte interne Recruiter, die dann auf den Markt zugehen, Leute ansprechen. Ja, über Xing, LinkedIn und so weiter und so fort. Das Problem, sagen uns Unternehmen mittlerweile, die jetzt einige Jahre Erfahrung damit haben, diese Leute haben das Tiefenwissen einfach von der Branche gar nicht, weil es sind gute Personaler, die da kommen. Aber bis die mal das Tiefenwissen haben, ich meine, wir sind jetzt 15, 16, 17, ich bin 30 Jahre dabei. Das holt ein Recruiter natürlich der in einem Jahr nicht auf. Das kann er nicht aufholen, ist selbstverständlich. Und oft sagen uns die Unternehmen, wenn sie dann doch wieder zu uns kommen, ja, schön, dass ihr wieder da seid, aber warum seid ihr denn bei uns wieder gelandet? Ja, weil das interne Recruiting einfach die Marktkenntnis nicht hat. Ja, den Überblick über den Markt, das Netzwerk nicht hat, weil das musst du einfach aufbauen, ja. Und deswegen sind wir auch so fokussiert, einfach weil wir auch gemerkt haben, als kleines Unternehmen mit 17 Leuten, ja, kannst du nicht alles machen, also fokussierst du dich. Und das ist, sage ich mal, ja auch unser Thema, weswegen wir dann auch sehr stark beauftragt werden.
Um zwischendurch mal eine Vorstellung zu bekommen, wie viele Leute vermittelt ihr denn da so pro Monat?
Monat, man kann es aufs Jahr gesehen, die Monate schwanken natürlich so.
Oder aufs Jahr?
Ja, zwischen 80 und 100 Leute.
Mehr nicht?
Ja, das ist für diesen Markt, in dem wir aktiv sind, schon relativ viel. Ja, wir sind zwei Berater bei uns. Wir haben jetzt noch zwei weitere Berater eingestellt. Ja, aber man spricht ja eigentlich beim Headhunter so, wenn er so 20 Leute macht im Jahr vermittelt, das ist schon relativ hoch. Wir haben eine ganz andere Schlagzahl nochmal. Aufgrund unserer Spezialisierung und unserer tiefen Branchenexpertise, die wir da mitbringen.
Man sagt, dass wir schon der größte Berater in der Branche sind mit diesem Fokus. Also insofern, unter Personalberatern ist das schon sehr viel. Und wenn man so sieht, die allermeisten Personalberatungen sind so 1 bis 5 Leute, ja, die allermeisten. Und wir mit 17 Leuten sind schon eine recht große. Aber keine Frage, es gibt regelrechte Personalberaterkonzerne, ja, mit Tausenden von Leuten. Das ist aber eher die Ausnahme. Das Geschäft, gerade eben, sage ich mal, mit Leuten auf Fokus auf eine Branche, wird dann eher von so Beratern unserer Größe oder noch kleiner gemacht. Und wenn man sich die großen Berater anschaut, die haben auch oft Branchenteams, ja, die sich dann fokussieren. Weil dem Kunde ist es wichtig, dass du die Branche wirklich kennst, verstanden hast und dass du auch das Netzwerk hast. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Heute, die Menschen innerhalb der Branche müssen uns vertrauen. Und dann kommen sie auf uns zu und wir müssen Vertrauen aufbauen. Ja. Und das machen wir natürlich über eine gewisse Expertise und über eine gewisse Spezialisierung.
Dann nehme ich das mal so als Schlusswort. Ich danke euch, Thomas und Jürgen, und hoffe, dass ihr ein paar Eindrücke von der wilden Welt des Personals gewonnen haben. Und gebe zurück ins Funkhaus.
So, und das war es mit diesem Pfefferminzia-Sonderpodcast. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns dann gerne mal im Detail widmen sollen. Dann schreiben Sie uns das doch unter redaktion@pfefferminzia.de.
Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast einfach wieder. Bis dahin gilt, machen Sie's gut.